Micro Europa.
Sounds.
Moderno.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen bei Radio Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle. Heute zu unserer Jubiläumssendung 10 Jahre Mikro Europa. Am Mikrofon begrüßt euch Ulrich Hägele. Ja, genau vor 10 Jahren starteten wir im Rahmen eines EU-Projekts im Verbund mit 6 anderen Redaktionen an den Unis in Brüssel, Mechelen, London, Cluj in Rumänien, Nantes in Frankreich und eben in Tübingen. Ziel des Projekts war es, jungen Menschen über journalistisch fundierte Beiträge den europäischen Gedanken näher zu bringen. Genau wie heute stand damals auch eine Europawahl vor der Tür. Und wie hat sich das angehört? Hier ein kurzer Einspieler aus unserer ersten Sendung.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was da gewählt wird, wann da gewählt wird und warum da gewählt wird.
Sicher hoffen wir natürlich, dass die richtigen Leute gewählt werden, aber ob sie das werden, weiß ich ja nicht.
Europawahl ist ganz wichtig, da wir Einfluss nehmen können durch diese Wahl auf die europäische Gesetzgebung. Und deswegen bin ich der Meinung, dass jeder zur Europawahl gehen sollte.
Ich sehe die Chancen der Europawahl darin, dass wir in Zukunft auch zum Beispiel die Regierung, die Kommission, die bis jetzt noch relativ unabhängig in so einer Küngelpolitik von den Regierungschefs der Länder gewählt wird, dass die in Zukunft mehr im Parlament verwurzelt ist und wir immer stärker in Richtung europäischer Nationalstaat gehen, dahin, wo wir eigentlich sollten.
Soweit unser Einspieler von Thomas De Filippi aus unserer allerersten Sendung im Juni 2009. Mittlerweile hat man ja den Eindruck, dass das Ideal eines europäischen Nationalstaates weiter denn je von der realen Politik entfernt ist. Für unsere Jubiläumssendung habe ich die ganze Mikro-Europa-Redaktion zusammengetrommelt. Ich darf an unserem alten runden Studiotisch begrüßen Ina Mecke, Alena Simon, Alexander Danner, Nico Oehler und Mareike Wiener. Sie studieren hier an der Uni Medienwissenschaft oder Rhetorik im Bachelor und Master und sind allesamt sehr überzeugte Europäerinnen und Europäer. Ich grüße euch, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Bevor wir in die Diskussion einsteigen, eine kurze Umfrage von Alex. Er hat die Leute in der Tübinger Fußgängerzone gefragt, was sie mit der EU verbinden.
Europa bedeutet für mich gewissermaßen, gemeinsame Werte irgendwo zu haben und ja, so eine Art Gemeinschaft einfach zu haben und dass man gemeinsame Gesetze auch irgendwo hat und ein Stück weit auch eine gewisse Freiheit irgendwo, also mit offenen Grenzen, dass man reisen kann und eben einfach diese Freiheit hat. Das ist für mich eigentlich Europa.
Also die EU bedeutet für mich einfach unterschiedliche Gegensätze und unterschiedliche Kulturen, die voneinander lernen können.
Gemeinschaft. Europa ist mein Lieblingsland.
Naja, ein Zusammenschluss von verschiedenen Ländern, wo man viel mit bewirken kann.
Europa bedeutet für mich, über nationalstaatliche Grenzen hinauszudenken und Gemeinschaft größer zu denken.
Die EU bedeutet für mich Frieden, Zusammenhalt, Solidarität und Freiheit.
Die EU bedeutet für mich, einen Zusammenhalt zu bilden, um letztendlich Einflüsse aus dem Ausland zu verhindern.
Naja, man muss eigentlich nur ein paar Jahre zurückdenken. Allein Berliner Mauer zum Beispiel, da davor. War das gut oder war es schlecht, als Deutschland getrennt war? Und ich denke, man kommt eigentlich auf den Nenner, dass es schlecht war. Und ich denke, es gilt auch für die großen Grenzen wie eben Europa, dass eine Teilung nicht unbedingt gut ist.
Ja, nun meine Frage an die Runde. Welche Gedanken oder Gefühle verknüpft ihr mit Europa? Nico?
Also erstmal natürlich Bequemlichkeit. Ich kann nur mit meinem Personalausweis in alle möglichen europäischen Länder reisen. Ich kann mir zollfrei und versandkostenfrei einen neuen Gitarrenverstärker aus England kommen lassen. Und das andere ist natürlich die Gemeinschaften, der Austausch. Ich habe so viele Leute allein durch das Erasmus-Programm in Tübingen kennengelernt, mit denen ich auch heute noch gut befreundet bin. Und ohne die Europäische Union in der jetzigen Form wäre das einfach nicht möglich, denke ich.
Mareike?
Also für mich bedeutet Europa einfach frei zu sein. Ich kann studieren gehen in Europa, wohin ich will. Und vielleicht möchte ich auch mal irgendwo arbeiten in Europa, in einem anderen Land. Und so kann ich einfach hingehen, wo ich will.
Alena?
Die Möglichkeiten wurden ja schon in die Runde reingeworfen. Und ich würde auch gerne bei der Möglichkeit bleiben. Für mich ist Europa die Freizügigkeit, die Möglichkeit, unbegrenzt innerhalb von Europa zu reisen, an unterschiedlichen Orten innerhalb von Europa zu arbeiten und vielleicht sogar da wohnen zu bleiben.
Ina?
Es bedeutet natürlich auch Friedenssicherung. Durch die Union haben wir natürlich Länder an unserer Seite und leben in Frieden.
Ich kann mich da nur anschließen, meinen Vorrednern. Vor allem bedeutet für mich Europa Frieden. Ja, Alex, vielen Dank. Für unsere Sendung haben wir uns verschiedene Themenfelder überlegt, gemeinsam. Also das wäre die Geschichte, die Euroskepsis, das junge Europa, den Lobbyismus mit der Sperrklausel zum Beispiel auch mit dabei im Wahlrecht und eben den Umweltschutz. Jeder aus der Redaktion hat sich auf eines dieser Themen besonders vorbereitet. Europa, die Europäische Union, geht zurück in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und betraf immer nur, das muss man ganz klar sagen, Westeuropa. Der Eiserne Vorhang war da noch nicht in Betracht gezogen. 1949 gründeten 10 Staaten den Europarat. Die Bundesrepublik war damals noch nicht von Anfang an mit dabei und wurde erst 1951 Vollmitglied. Diesen Europarat gibt es natürlich immer noch. Das sind insgesamt im Moment, glaube ich, 47 Staaten. Die Russen überlegen, auszutreten. Sinn und Zweck dieser Institution war es, europäische Fragen zu diskutieren und sich zum Beispiel auf eine europäische Menschenrechtskonvention zu verständigen. Der Sitz des Europarates ist Straßburg. Und dann kam dann in den 50er Jahren dann die sogenannte Montanunion. Das war eher wirtschaftlich ausgerichtet. Sie trat 1952 in Kraft und sollte die Schwerindustrie, also Eisen und Stahl, von Ländern wie Frankreich, Italien und der Bundesrepublik Deutschland harmonisieren. Harmonisieren heißt konkret eben, die betroffenen Firmen mussten innerhalb Europas keinen Zoll mehr bezahlen, also Freihandel auf kleiner Ebene. Inzwischen haben wir in der Europäischen Union 28 Mitgliedstaaten mit den Engländern, die sind ja noch dabei. In der Theorie hat sich die EU eine nachhaltige soziale Marktwirtschaft zum Ziel gesetzt, außerdem Umweltschutz, Antidiskriminierung, Menschenrechte und eben auch die Gleichstellung von Mann und Frau. Dann gibt es da auch noch die kulturelle Vielfalt, die es zu bewahren gilt. Die Dialekte genauso wie die Nürnberger Rostbratwurst, den Camembert oder den irischen Cider und vielleicht auch noch den schottischen Whisky. Nicht zuletzt nach dem Dieselskandal sagen Kritiker, wirtschaftliche Belange stünden immer noch im Vordergrund. Alena, du studierst Rhetorik und hast dich im Vorfeld der Sendung mit der Geschichte der EU beschäftigt. Wie haben sich denn die Ziele, diese ursprünglichen Ziele, von denen ich jetzt so ein paar gesagt habe, über die Jahre verändert?
Ja, auch von mir ein Hallo und ein herzlich willkommen zu unserem heutigen Jubiläum-Studio-Talk. Und das ursprüngliche Hauptziel, mit dem alles begonnen hat, war natürlich die Sicherung des europäischen Friedens durch die Vergemeinschaftung der Länder. Und im Laufe von diesem Integrationsprozess haben sich die Ziele der EU auf jeden Fall erweitert und wurden auch in Verträgen niedergeschrieben, zum Beispiel in dem EU-Vertrag, also dem Vertrag über die Europäische Union im Artikel 3. Und du hast, Uli, schon einige Ziele angesprochen und ich würde gerne nochmal die wichtigsten Ziele anreißen, die sozusagen nochmal dazugekommen sind. Zum einen die Sicherung des Friedens und des Wohlstandes innerhalb der Völker, auch die Förderung eines Raumes, der Freiheit bietet, Sicherheit, auch ein Recht des freien Marktes und auch eines freien Personalverkehrs.
Ist denn Sicherung des Friedens, ist es denn gelungen?
Ich würde sagen, jetzt im Vergleich oder geschichtlich betrachtet, auf jeden Fall.
Aber es gab ja Kriege. Es gab den Jugoslawienkrieg damals zum Beispiel, Ukraine. Es gab schon verschiedene Konflikte.
Genau, die gab es auch. Aber man setzt sich ja nach wie vor für den Frieden ein. Und auch in den Kriegen in Jugoslawien gab es ja auch Unterstützung und man hat sich weiterhin für den Frieden dort eingesetzt.
Welche Veränderungen gaben sich denn dann konkret nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nach 1989?
Also der Prozess der Integration hat sich ja über mehrere Jahre belaufen. Du hast die Montanunion 1949 angesprochen, dann kommen wir 1967 zu der Gründung oder der Zusammenlegung der einzelnen Organe. Und erst 73...
Welche Organe meinst du da?
Die Organe der EU. Also man hatte ja dann eine europäische Gemeinschaft. Und erst 73 wurde Europa oder diese westeuropäische Gemeinschaft so wirklich attraktiv auch für andere Länder. Und die Grundidee war von den 6 Gründungsstaaten, das Ganze nicht bei einem internen, in Anführungsstrichen, Club zu belassen, sondern auch andere Staaten an dieser Gemeinschaft teilhaben zu lassen. Und dann 73 sehen wir dann, tritt Dänemark hinzu, Irland, das Vereinigte Königreich. Und dann haben wir die plötzliche Wende. 89, es ist ein Beitrittsboom. Wir haben ganz, ganz viele auch westeuropäische, also osteuropäische Länder, die dazu beitreten. Und meiner Meinung nach eine gute Idee, eine Gemeinschaft zu schaffen. Aber da gibt es ja auch natürlich Konsequenzen, die dazu kommen. Denn es ist ja auch Länder beigetreten, die zum Beispiel nicht so wirtschaftlich stark sind.
Nämlich?
Zum Beispiel haben wir bei den wirtschaftsschwächeren Griechenland, hat man ja gesehen, die Griechenland-Krise und auch innerhalb Europas, wenn wir bei dem Kontinent bleiben, Rumänien, Bulgarien.
Aber ich meine, das hat man ja vorher schon sehen müssen, weil es ist ja dann eine Solidargemeinschaft eigentlich. Sprich, wie in dem föderalen Gebilde der Bundesrepublik, wo ärmere Bundesländer eben auch gefördert werden von reicheren, so ist ja im Prinzip die EU auch. Aber es hat dann trotzdem wahnsinnig gekriselt, weil es dann eben diese Griechenland-Krise gab und auch vorher schon, weil manche Länder eben nicht diese 3% geschafft haben, die Staatsverschuldung eben nur sollte 3% betragen. Und da hat es ja auch schon gekriselt. Warum schafft man das nicht? Warum kann man nicht an einem Strang ziehen? Ist der Boom ab 89 dafür verantwortlich, dass so viele Länder in die EU aufgenommen wurden? Oder kann man das nicht so sagen?
Ich sehe die Problematik oder das, was wir auch heute betrachten können, in dem Wiederaufstieg des Nationalismus. Das heißt, dass wir zur Folge haben, dass die einzelnen Länder oder Europa auseinanderfällt, weil man sich nicht mehr mit dem Europa beschäftigt, sondern mit den nationalen Zielen und Bedürfnissen. Und für mich ist eine enge Zusammenarbeit nur dann möglich, wenn man versucht, das Ganze auf der europäischen Ebene zu klären. Und ein Zerfall Europas hätte auch sehr, sehr viele negative Folgen. Also zum einen innerer, äußerer Frieden, von dem wir jetzt schon gesprochen haben, der da in Schwanken kommt. Mhm. Auch der gemeinsame Wohlstand. Man sieht ja immer noch, dass die wirtschaftliche Komponente sehr, sehr wichtig ist innerhalb Europas und auf jeden Fall die Überlebensfähigkeit Europas.
Gehen wir nochmal in die Geschichte zurück. Da haben wir einen ganz tollen, eindrucksvollen Einspieler. Das Zitat nämlich stammt von keinem Geringeren als Winston Churchill aus einem Vortrag, natürlich nicht eher im Originalton, wir haben das nachsprechen lassen, aus einem Vortrag gehalten an der Uni Zürich im Jahr 1946.
Es ist die Neuschöpfung der europäischen Völkerfamilie oder doch so viel davon, wie möglich ist, indem wir eine Struktur geben, in welcher sie in Frieden, in Sicherheit und in Freiheit bestehen kann. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa errichten. Nur auf diese Weise werden Hunderte von Millionen sich abmühender Menschen in die Lage versetzt, jene einfachen Freuden und Hoffnungen wiederzuerhalten, die das Leben lebenswert machen.
Winston Churchill sprach damals von den Vereinigten Staaten von Europa. Frage an die Runde, wird es eine Utopie bleiben, Vereinigte Staaten von Europa, Alex?
In der jetzigen Situation würde ich behaupten, ja, aber es auf langfristige Sicht gesehen, vielleicht ist das eine Möglichkeit. Man muss halt sehen, dass wir haben 28 Interessen, die sozusagen in der EU zusammenkommen, die organisiert werden müssen und wir haben ein Gefälle. Wir haben in dem Sinne ein Gefälle, dass wir unterschiedliche Interessen haben. Wir haben die Ostländer, die, sage ich mal, wirtschaftlich ganz anders dastehen als die westeuropäischen Länder und die einfach da noch kein Interesse dran haben, das sozusagen als europäischen Staat zu organisieren. Und ich glaube, das ist in nächster Zeit auch nicht absehbar, dass sich das irgendwie erstmal aufdröselt, sage ich mal.
Es ist ja die Regel, dass es Einstimmigkeit geben muss bei allen wichtigen Fragen. Ist das ein Problem, Mareike? Die Einstimmigkeit, wenn die Länder über irgendwelche Sachen abstimmen müssen, wie zum Beispiel Umweltschutz, da muss es Einstimmigkeit geben. Wenn es die nicht gibt, dann werden die Beschlüsse auch verwaschen oder es kommt erst gar kein Beschluss zustande.
Ja, Einstimmigkeit ist ja, wie man oft weiß, immer so eine Sache. Also jeder hat andere Interessen, jeder hat andere Ziele und wir sehen es ja jetzt gerade bei den Briten. Was machen die? Was ist jetzt mit dem Brexit? Bleiben sie drin? Treten sie aus? Wie stehen die dazu? Deswegen finde ich das sehr schwierig zu beantworten und ja, es bleibt vielleicht eine Utopie.
Die Europäische Union war ganz am Anfang auch eine mediale Union. Seit 1950 gibt es zum Beispiel die Europäische Rundfunk- und Fernsehunion. Die erste internationale Eurovisionssendung war, wisst ihr das? Haha. Die Krönung von Königin Elisabeth im Jahr 1953. Da haben schon sehr viele zugeschaut, zumindest diejenigen, die den Fernseher hatten.
Das war vor meiner Zeit.
Sehr berühmt ist auch der Grand Prix Eurovision de la Chanson. Zum ersten Mal fand er 1956 in Lugano statt. Wir spielen nun den ersten deutschsprachigen Song, der gewonnen hat. Es war Udo Jürgens mit Merci Chérie aus dem Jahr 1966. Hier bei Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle.
Merci, merci, merci für die Stunden, Chérie, Chérie, Chérie. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci, Chérie. Sei nicht traurig, muss ich auch von dir gehen. Adieu, adieu, adieu. Deine Tränen tun weh, so weh, so weh. Unser Traum fliegt dahin. Merci, Chérie, weine nicht, auch das hat so seinen Sinn. Schau nach vorn, nicht zurück, zwingen kann man kein Glück, denn kein Meer ist so wild. Merci, merci, merci für die Stunden, Chérie, Chérie, Chérie. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci, Chérie, so schön. So schön, merci, chérie, so schön, merci, chérie, merci.
Mm. Merci Chérie mit Udo Jürgens, Gewinner des Grand Prix Eurovision de la Chanson 1966, hier auf der Wüstenwelle bei Radio Mikroeuropa. Heute mit einer Sendung zum unserem 10-jährigen Jubiläum. Mittlerweile ist Radio Mikroeuropa ja auch das Tübinger Campusradio geworden. Mit an Bord sind heute die Redakteurinnen und Redakteure Ina Mecke, Alena Simon, Alexander Danner, Mareike Wiener und Nico Oehler. Nico, du hast dich im Vorfeld der Sendung mit der Euroskepsis beschäftigt und auch eine kleine Umfrage dazu gemacht. Da hören wir jetzt kurz mal rein. Du hast die Tübingerinnen und Tübinger in der Fußgängerzone gefragt, woher die Kritik an der EU kommt.
Wahrscheinlich eher so bürokratische Hürden und von oben angeordnete Neuregelungen, die in der Bevölkerung nicht verstanden werden, die ich auch nicht verstehe.
Die EU kümmert sich halt um sehr komplexe, weitreichende Themen, die keine einfachen Lösungen haben können. Und diese einfachen Lösungen dann nachzuvollziehen, kriegen die meisten nicht hin.
In den Restaurants diese Ölfläschchen, die kleinen dürfen sie nicht mehr hinstellen, sondern die müssen dann solche hinstellen, die im Laden üblich sind, dass man sehen kann, wo das Öl herkommt, welche Zusammensetzung und bla bla bla. Dass das alles so wie im Supermarkt dann aufgelistet ist, was drin ist. Und das nervt die Leute einfach mal.
Da müssten sich vielleicht auch mal die Politiker an die eigene Nase fassen und fragen, so wen repräsentiere ich hier jetzt eigentlich? Welche Ideale haben diese Leute? Beziehungsweise was sind auch einfach Themen, die ihnen wichtig sind? Und wie bringe ich die rüber? Wie repräsentiere ich die?
Ja, die letzte Frau, die du gefragt hast, die man gerade gehört hat, hat sich skeptisch gegenüber den Politikern geäußert. Die skeptisch gegenüber der EU waren bekanntlich nicht nur die Briten jetzt aktuell, sondern insgesamt auch viele, viele Nationalitäten. Also die Italiener sind sehr skeptisch, die Griechen natürlich auch. Nico, was führt dazu, dass manche Menschen die EU und ihre Politik ablehnen?
Also da muss man erst mal sagen, EU-Skepsis ist ja eine Art Sammelbegriff, also das inkludiert hier ganz viele verschiedene Bereiche. Also ich würde es mal ganz grob auf 4 runterbrechen. Das ist zum einen die europäische Integration, die gern kritisiert wird. Damit meint man einfach den Zusammenschluss der europäischen Völker, die supranationale Organisation der politischen Völker, das Demokratiedefizit, also bekanntlich weiß man ja, also vom Gewicht her ist eine maltesische Stimme mehr wert als die Stimme eines deutschen Bundesbürgers. Die Freizügigkeit, da befürchten viele Leute mit der Migration und so weiter einige Probleme für sich. Und eben die Finalitätsdebatte, damit meine man einfach, wohin steuert die EU. Und von dem, was ich von den Leuten auf der Straße mitgekriegt habe, ist es vor allem so, die Leute werden einfach nicht richtig darüber informiert, was in Brüssel angestellt wird. Viele Leute bekommen das nicht mit.
Oder wollen sie es nicht mitkriegen? Weil ich meine, in der Zeitung steht ja eigentlich schon relativ viel, was da beschlossen wird. Ich habe manchmal auch den Eindruck, dass es einfach auch nicht um das Wollen geht an sich.
Na, sagen wir es mal so, ich glaube, das geht auch ein bisschen mit der medialen Hysterie einher. Also das vom politischen Tagesgeschäft der europäischen Politiker bekommt man nicht so viel mit. Was aber viel stärker in Vordergrund drückt, ist, dass ein neuer Beschluss in Kraft tritt, der die Gurkenkrümmung oder die Wattzahl für die Staubsauger festlegt. Das finden natürlich viele Leute absurd und verallgemeinern und projizieren das auf die komplette politische Arbeit der Europäischen Union.
Was können jetzt die Politiker, die Frau ja angesprochen hat, was können denn die Politiker tun, um verloren gegangenes Vertrauen in ihre Politik zurückzugewinnen? Alex, was würdest du vorschlagen?
Was können sie machen? Ist eine schwierige Frage. Ich glaube, man steht hier vor dem Problem, dass es wird immer verallgemeinert. Die schlechten Sachen kommen von Europa und die guten Sachen kommen von den Nationalstaaten. Und das liegt dann vielleicht auch an den Regierungen der jeweiligen Länder, die dann, sage ich mal, sich das auch so immer zu Buche nehmen. Sie nehmen die guten Sachen, die kommen von uns, und die schlechten Sachen, die kommen aus der Europäischen Union. Und ich glaube, da ist auch in der Kommunikation zu uns Bürgern, geht da viel verloren, wo man dann die schlechten Sachen auf die EU schiebt. Wobei in der EU nun mal die Regierungen auch sitzen und das alles mitbestimmen, das muss man vielleicht auch mal betrachten. Und ich glaube, da ist einfach schon so eine Misskommunikation und zwischen Europäischem Parlament und Bundesregierung in unserem Fall.
Die Medien hast du schon angesprochen. Ina, was können die Medien dazu beitragen? Es gibt ja gerade in Österreich diesen Skandal, dass die FPÖ verlangt, dass ein Reporter, ein Fernsehreporter entlassen wird, weil er sich kritisch gegenüber der Partei geäußert hat. Wie siehst du das?
Ich
denke, dass die Medien generell in einer schwierigen Lage sind, eben weil jeder alles Mögliche als journalistischen Inhalt deklarieren kann und teilen kann. Und die gerade die Verlage ja in einer Konkurrenzsituation stehen und natürlich auch darauf angewiesen sind, dass die Leute das anklicken. Deswegen werden natürlich auch so Gurkenkrümmungssachen hochgepusht, weil das natürlich den Wutbürger erregt. Die Öffentlich-Rechtlichen aber haben die komfortable Situation, dass sie davon unabhängig sind. Und wenn die vielleicht sich nicht auf die Skandale stürzen würden und vielleicht ein bisschen neutraler berichten, wäre das eine gute Möglichkeit.
Alena, du hast gerade genickt. Sollte es Zustimmung sein? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass sehr oft Skandale und Krisen hochgepusht werden. Und wünschenswert wäre natürlich eine Transparenz. Also nicht nur das Negative hochpushen, sondern die Möglichkeit zu haben, auch einzusehen, okay, welche Ziele haben wir, was haben wir erreicht und was bringt das mehr als Europäerinnen? Also genauso wie den anderen, den Europäern in Frankreich, sag ich mal, oder in Italien.
Nachher werden wir uns noch über das junge Europa unterhalten. Zunächst aber erstmal Joe Dassin mit L'Équipe à Jojo.
Lulu vend des étoiles, Jaco plongé dans un bistrot, Dédé goûtait les vins, moi j'étais fort au Havre, et Gégé lavait les carreaux, Pierrot ne faisait rien, on s'était fait les poches pour se payer un vieux taco fleuri sur le capot. Qui rêvait de Provence et qui mourut à Fontainebleau. On allumait une cigarette et tout s'allumait. Et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage Jojo. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fou, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien. On louait pour des prunes les quatre murs d'un vieux grenier, tout prêt à s'écrouler. Mais pour toute une fortune, on n'aurait pas déménagé. On allumait une cigarette et tout s'allumait. Et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage Jojo. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fou, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien. Lucien a mis les voiles et Jacques s'est payé un bistrot où André boit de l'eau. Je ne suis plus fort au Havre. Roger inspecte les impôts. Pierre cherche du boulot. J'ai changé de guitare, mais j'ai gardé comme un cadeau cet air qui me tient chaud. Du fond de la mémoire, celui de l'équipe à Jojo. On allumait une cigarette et tout s'allumait. Et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipe à Jojo. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fou, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien.
« Joe Dassin und L'Équipe à Jojo hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Unsere Equipe hier im Studio ist heute Ina Mecke, Alena Simon, Nico Oehler, Mareike Wiener und Alexander Danner. Ihr alle studiert hier an der Uni Bachelor oder Master Medienwissenschaft oder Rhetorik und ihr arbeitet in der Redaktion von Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk. In unserer Sendung zum 10-jährigen Jubiläum geht es um Europa und jetzt gleich vor allem um das junge Europa. Wir wollen mal hören, was Martin Sonneborn, Abgeordneter im Europaparlament der Partei Die Partei, dazu zu sagen hat.
Wir bräuchten jüngere, linkere, idealistischere Abgeordnete, um dieses Europa sozialer, friedlicher und ausgeglichener und umweltverträglicher zu gestalten. Das ist, glaube ich, mit der derzeitigen Besetzung des Parlaments nicht zu machen.
Soweit Martin Sonneborn. Die meisten jungen Britinnen und Briten wollten ja eigentlich ursprünglich und wollen in der EU bleiben. Beim Brexit-Referendum vor 2 Jahren sind viele schlichtweg gar nicht zur Wahl gegangen. Wie wir wissen, ein fataler Fehler. Alex, wenn die Alten es nicht schaffen, sind die jungen Leute vielleicht in der Lage, Europa zu retten?
Europa zu retten. Ich hoffe doch, dass wir den Karren noch nicht versenkt haben, sozusagen. Ich glaube aber, wie Martin Sonneborn auch angesprochen hat, dass es einfach wichtig wäre, viele junge Leute in wichtige Positionen im Europaparlament zu etablieren und sie dort auch eine Meinung zu geben. Nichtsdestotrotz hoffe ich doch auch, dass die Alten, ne, allein durch Proteste wie jetzt zur Umwelt, Fridays for Future, dass die Alten merken, dass da Bewegung drin ist und dann auch anfangen, mal Handlungen zu vollziehen, die positiv sein werden.
Alena, du streckst den Finger.
Genau, und die wohl simpelste Möglichkeit, für Europa zu sein oder das Ganze nochmal zu unterstützen, ist natürlich EU-freundliche Politiker und Politikerinnen zu wählen. Deswegen sollten wir was machen?
Wählen gehen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, denn das ist unser Recht und so gestalten wir unsere Zukunft und somit werden wir auch hoffentlich Europa gestalten können.
Nico?
Na, hierbei müssen wir aber auch in gewisser Hinsicht fair bleiben. Also, ich hatte es mit Alex vor kurzem davon, also die geringste Wahlbeteiligung bei Europawahlen geht ja von jüngeren Leuten aus.
Ja, da muss ich dir recht geben, ich habe die Zahlen hier. Also um Fake News vorzubeugen, bei der letzten Wahl 2014 lag die Wahlbeteiligung bei den 21- bis 24-Jährigen bei nur 35%. Bei den über 60-Jährigen waren es immerhin rund 58%. Das ist ja auch ein Indiz, warum Europa eigentlich für junge Leute uncool ist.
Eben, das würde ich auch so sehen. Und ich bin halt in dem Credo erzogen worden, machst du nicht aktiv was daran oder versuchst nichts was zu ändern, hast du auch kein Recht, dich zu beschweren. Also sollten die jungen Leute definitiv wählen gehen.
Ina?
Ich denke, dass es ein großes Problem ist, dass viele junge Leute in der Freiheit, die Europa uns bietet, aufgewachsen sind und das als totale Normalität betrachten. Und sie können sich einfach nicht vorstellen, dass es eine Änderung geben könnte an der Freiheit, die sie jetzt haben. Das hat auch der Brexit gezeigt. Ich glaube, das ist... Also man geht ja wählen oder engagiert sich politisch, wenn man was verändern möchte. Und vielleicht ist der Brexit auch ein Schritt in die Richtung.
Ich finde also genau das Richtige, was Ina gerade angesprochen hat. Nichtsdestotrotz hat man oder stellt man immer fest, dass es trotzdem eine sehr starke Politverdrossenheit gibt. Und man dann vor diesem Problem steht, dass die Leute den Institutionen, den Personen, Politikern, wie du es vorher angesprochen hast, Uli, kein Glauben schenken. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was die EU vor allem als Aufgabe hat, um, sage ich mal, uns junge Wähler zu motivieren, wählen zu gehen und etwas zu verändern.
Wäre denn es sinnvoll, das Wahlalter auf 16 Jahre herabzusetzen, was ja auch schon diskutiert wird, Alena? Oder Mareike?
Also ich muss ehrlich sagen, ich finde 18 ist ein gutes Alter. Ich spreche jetzt mal von mir aus. Ich hatte mit 16 absolut noch gar keine Ahnung, was Politik und Wahlen angeht. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Aufklärung ein bisschen fehlt. Also wo heutzutage bekommt man noch mit, wie der Stand ist der Politik? Also wenn es mich auch nicht interessiert, muss man das halt ein bisschen freundlicher auch für die Jugend gestalten. Aber ich finde, es fehlt so ein bisschen.
Ja, Nico?
Ich befürchte auch, dass jemand mit 16 Jahren noch nicht entscheiden kann, aus welchen Gründen er wählt, gerade in heutigen Zeiten.
Ist er vielleicht auch zu beeinflussen leichter?
Eben, das möchte ich dir sagen. Das war vor allem 2016 bei den Brexit-Verhandlungen ganz gravierend. Ich glaube, nicht ein 16-Jähriger könnte da differenzieren. Da wurden zum Beispiel eine Woche vor der Wahl in großem Stil massiv Dark Ads geschaltet, wo halt Stimmung gemacht wurde. Man hat zum Beispiel gesagt, wenn der Brexit nicht kommt, bekommen 76 Millionen Türken visafreie Einreisemöglichkeiten nach Großbritannien.
Also das war reine Angstmache im Prinzip.
Genau, pure Angstmache und Stimmungsmache.
Ich möchte dem vielleicht auch ein Argument dagegen bringen. Was ich halt sehe, ist, wir haben eine extreme Alterung in unserer Gesellschaft. Wir werden immer älter. Und es wird.
Selter bei mir.
Und es gibt immer weniger Junge. Und das ist natürlich das Problem, dass man vielleicht auch versucht, mit diesem Wahlalter ab 16 anzufangen, dass man mehr Junge hat, die den Alten sozusagen ein Kontra bieten, da man ja da auch beim Wählen ein Gefälle hat. Nichtsdestotrotz, die Einwände, die Nico gerade gebracht hat mit Manipulation, sind Faktoren, die natürlich diesen Punkt oder diese Möglichkeit, mit 16 wählen zu gehen, diskutierbar macht.
Muss man denn da nicht in der Schule dann schon anfangen? Also sprich, wenn man wirklich das Wahlalter herabsetzt auf 16, dass man sagt, okay, es muss im Gemeinschaftskundeunterricht oder vielleicht in der Politik oder auch in der Geschichte in den Schulen viel, viel stärker noch der europäische Gedanke behandelt werden und vielleicht auch das, was wir mit Europa gewonnen haben, nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel oder auch nach 1989, als der Eiserne Vorhang gefallen war.
Also wenn ich mich an meinen Politikunterricht erinnere, also zurückerinnere, hatte ich eigentlich meiner Meinung nach genug Aufklärung. Ich wusste, wie das Ganze funktioniert. Ich wusste, wie das sich geschichtlich ergeben hat. Meiner Meinung nach ist der entscheidende Punkt, den Leuten zu sagen, was wir davon haben. Was bringt uns Europa? Was bringt uns die Europäische Union? Was ist für mich als eine junge Person sozusagen das Zielbringende, weiterhin in Europa zu sein. Und das ist meiner Meinung nach, was noch verstärkt werden sollte.
Nach der nächsten Musik werden wir uns dann noch über Lobbyismus und die berühmten Sperrklausen bei den Wahlen unterhalten. Wir hören jetzt Basta mit Timbuktu.
Gott, ist es kalt hier und als hätte irgendjemand aus einem schlechten Fernsehprogramm alle Farbe rausgedreht. Darum nimm die Atlanten, dann mach deine Augen zu und ich seh, wohin der Wind wie von selbst deinen Zeigefinger weht. Also hol die Koffer vom Speicher und die Tiger fallen auch, die Petroleumlampen, Hutschachteln und Wasserschlauch. Dann steck die Glasperlen ein, es geht nach Timbuktu. Dunkel das Rollfeld, schwarz der Schatten unseres Luftschiffs schon, dass die Nacht, als hätte Schwerte aus Licht, mit seinen Scheinwerfern durchteilt. Strickleitern fallen, schweben mit uns an die 100 Fuß, bis an Bord, wo uns dann lächelnd der Boy die seidenen Bademäntel reicht. Und dann spielen wir Mühle, Mondschein im Whiskyglas, und der Schiffsmotor summt uns übers Meer und in den Schlaf, wo die Walfische ziehen. Es geht nach Timbuktu. Picasso malt uns und die Baker tanzt. Wir reisen Jahre und wir kommen nie an. Das kann ich weitergehen, bleibst du, bleibt das Glück uns hold. Wer braucht Straßen aus Gold in Timbuktu?
macht Straßen aus Gold in Timbuktu.
Basta a cappella mit Timbuktu hier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Wir fahren heute aber nicht nach Afrika, sondern verweilen noch ein bisschen hier in Europa. Ist auch schön. Anlässlich unserer Jubiläumssendung 10 Jahre Mikroeuropa sitze ich mit der ganzen Redaktion hier im Studio. Alena Simon, Alexander Danner, Nico Oehler, Mareike Wiener und Ina Mecke. Vorhin haben wir einiges über die junge Generation in Europa gehört. Nun wollen wir noch ein bisschen über den Lobbyismus sprechen. Für viele eines der Grundübel der Demokratie. Nicht nur in Brüssel oder Straßburg. Allein in Brüssel nehmen nicht weniger als 25.000 Lobbyisten mit einem Jahresbudget von 1,5 Milliarden Euro Einfluss auf EU-Institutionen. Ina, mal etwas provokant gefragt, läuft die europäische Demokratie Gefahr, zu einer Lobbykratie ausgehöhlt zu werden?
Ich würde sagen, dass es Tendenzen gibt, die darauf hindeuten. Zunächst mal ist Brüssel die Stadt mit der zweitgrößten Anzahl an Lobbyisten weltweit nach Washington DC. Die Lobbyisten haben dort über 1000 Büros, das sind Unternehmen und sind aber auch Lobbyagenturen, und die überhäufen die Abgeordneten mit Gesetzesvorschlägen und Änderungstexten. In seinem Buch Herr Sonneborn geht nach Brüssel beschreibt Martin Sonneborn aus der Sicht eines Abgeordneten eben auch, wie er diese Anträge auf den Tisch bekommt und dann diese Vorschläge und diese Textpassagen dann eins zu eins in den Gesetzestexten wiederfindet.
Das heißt, die formulieren das dann gleich?
Die formulieren das so und es wird dann so übernommen. Und das Problem ist, dass niemand so richtig weiß, wie die Institutionen beeinflusst werden. Es gibt ja seit 2012 ein Lobbyregister, da werden Treffen zwischen Lobbyisten und Kommissaren aufgelistet, aber beziehungsweise registriert, wann sich wer mit wem getroffen hat. Aber da gibt es halt auch sehr viele Ausnahmen. Zum Beispiel befreit sind die Mitglieder des Ministerrates, die aber relativ viel am Gesetzesprozess beteiligt sind.
Das sind ja die Hauptverantwortlichen im Prinzip.
Genau, die müssen sich da nicht eintragen. Auch Anwaltskanzleien sind ausgenommen, weil sie ihre Mandate schützen müssen. Und die Mitarbeiter der Abgeordneten, die haben ja auch einen großen Einfluss und die müssen sich auch nicht eintragen.
Ich meine, da ist jetzt der Schritt zur Korruption ja nicht mehr weit.
Nee, also das ist auch so, dass eigentlich, also wenn man sich den Lobbyismus anguckt, so wie er heute ist, war der ja nicht immer so. Er hat ja eigentlich einen anderen Ursprung. War eigentlich mal so gedacht, dass Institutionen oder Interessengruppen die Abgeordneten beraten können, weil die können ja nicht für alles Experten sein. Heutzutage ist es aber so, dass Auftragslobbyisten dafür bezahlt werden, für Unternehmen ihre Ziele umzusetzen.
Bezahlt, also mit diesen 1,5 Milliarden, die da ausgeschüttet werden.
Genau. Und die Korruption fängt da an, wenn die Abgeordneten selbst in den Lobbyismus gehen. Und das passiert relativ häufig. Das ist ein sogenannter Drehtüreffekt, der dann entsteht. Die arbeiten schon während ihrer Legislatur darauf hin, dass sie später mal Lobbyisten sind.
Das ist aber nicht nur in Brüssel oder in Straßburg so, sondern auch in Berlin, Bonn, London, überall wahrscheinlich, wo es Geld gibt, ja?
Ja, genau. Nur, dass in Berlin noch weniger Transparenz zum Beispiel ist.
Warum unternehmen denn die Mitgliedstaaten so wenig gegen den Lobbyismus oder gegen diese Form der Korruption, wie es man es provokativ sagen will?
Ja, die sind ja zum Teil gar nicht daran interessiert, dagegen was zu unternehmen, wenn sie selbst ja mit involviert sind, wenn Abgeordnete davon profitieren, dass sie später selber mal Lobbyisten sein können, wieso sollten sie etwas dagegen tun? Abgesehen davon gibt es ja auch diesen Ursprung des Lobbyismus, der ja als was Positives gedacht war. Und die haben eben auch zu wenig Berater, das muss man auch sagen, also richtige Berater.
Was müsste man tun? Also jetzt mal, wenn du dir das wünschen könntest, ja, Transparency International, die haben ja auch verschiedene Hebel, also sprich, dass es alles im Internet veröffentlicht werden muss, wer wen lobbyiert oder wo die Lobbyisten sitzen, welche Büros die haben, namentlich dann zum Teil auch mit Funktion und Firma.
Ich glaube, ein guter Schritt wäre einfach, das zu verbieten, dass Abgeordnete selber in den Lobbyismus gehen dürfen. Die dürfen Unternehmen Unternehmen nicht vertreten dürfen. Das wäre ein guter Schritt. Es gibt momentan eine Karenzzeit zwischen 2 Jahren, aber da halten sie auch nicht.
So kurz.
Da halten sie auch nicht alle.
Ein berühmtes Beispiel ist ja unser ehemaliger Bundeskanzler, der zu Gazprom gegangen ist nach einem Jahr oder so, ja, wo er jetzt erfolgreich Lobbyarbeit betreibt, ja. Ja, ein weiteres Problem ist die Sperrklausel bei den Wahlen. In der Bundesrepublik liegt sie bei 5%. Immerhin wurden mit dieser Hürde bei den letzten Bundestagswahlen fast 16% der abgegebenen Stimmen ausgeschlossen. Aber es geht auch noch schlimmer. Liechtenstein, die haben eine Sperrklausel von 8% und in der Türkei sind es 10%. Ja. Hans-Christian Ströbele, der war lange Zeit für die Grünen im Bundestag, der sagt, dass Sperrklauseln prinzipiell undemokratisch seien, da sie die neuen politischen Bewegungen den Weg ins Parlament verbauen. Wie siehst du das? Es ist ja auch geplant, Europawahlen für die nächsten eine Sperrklausel einzuführen. Das wollten sie ja schon mal machen, ist aber schiefgelaufen. 3%, ja, ist im Gespräch. Kleine Parteien wie Martin Sonneborns, die Partei hätten mit der Sperrklausel wohl dann gar keine Chance mehr. Du hast Martin Sonneborn neulich getroffen. Das hören wir uns erstmal an, bevor du dann Ina dann dazu Stellung beziehen kannst. Und bitte.
Was ich erreicht habe, ich habe, glaube ich, 3 Abstimmungen entschieden. Ich habe ein paar große Reden vor halbleerem Plenum geschwungen. Letztens auch, als Angela Merkel da war. Das hat mir besonders viel Spaß gemacht, dass die zuhören musste, als ich sie bat, unser Land Besenrein zu übergeben und sie dann entlassen habe. Sie können jetzt gehen. Und ich habe dicke, alte, weiße Männer geärgert. Emma Brocken zum Beispiel. 179 Kilogramm konzentrierte CDU. Das war sehr erfüllend eigentlich. Es gibt zum Beispiel noch Vertreter anderer sogenannter Spaß- oder Satireparteien. Die Partei des zweischwänzigen Hundes aus Ungarn wird wohl auch jemanden ins Parlament schicken. Ich hoffe, dass wir 4 oder 5 Leute zusammenbringen und dass wir so die Stimme des gesunden Menschenverstandes spielen können, einfach bei Abstimmungen. Wir sind nicht korrupt, wir sind nicht verflochten, wir sind nur unserem Gewissen verpflichtet und das wäre eine interessante Aufgabe.
Ina, warum findest du es wichtig, dass auch sogenannte Spaßparteien Abgeordnete nach Brüssel schicken können?
Es gehört zur Demokratie dazu, dass jeder eine Stimme hat und die Satirepartei vertritt eben die Leute, die nicht damit einverstanden sind, was im Parlament passiert und die sich in anderen Parteien nicht repräsentiert fühlen.
Mir musst du dazu sagen, dass du auch mal für die Partei kandidiert hast.
Ja, das ist richtig. Ich bin heutzutage nicht mehr aktiv für die Partei, aber ich verfolge das noch sehr aktiv, was sie machen. Martin Sonneborn hat durch seine Legislatur in Brüssel eben erreicht, dass sehr, sehr viel an die Öffentlichkeit gekommen ist. Durch sein Buch zum Beispiel, was er geschrieben hat, oder durch Filme, die er produziert hat. Er veröffentlicht das in der Titanic und er erzeugt damit jede Menge Aufmerksamkeit aus einer internen Perspektive heraus. Und gerade bei jungen Menschen, weil wir vorhin über Politikverdrossenheit von jungen Menschen gesprochen haben, kommt das sehr, sehr gut an. Die Partei hat 100.000 Follower allein auf Instagram und dadurch wird Aufmerksamkeit darauf gelenkt und auch auf die Probleme. Und die tun ja keinem was. Die sind immerhin demokratisch.
Nico, du hast dich gemeldet.
Du hast es ja vorher schon schön erklärt, aber ich war mir selber noch nicht ganz sicher, ob gerade das Wählen von solchen Spaßparteien nicht eigentlich Ausdruck der Politikverdrossenheit an sich ist. Also wenn mir egal ist, was für politische Arbeit getrieben wird, verschenke ich meine Stimme in Anführungsstrichen an eine Jux-Partei.
Verschenken ist es ja im Prinzip nicht, weil verschenken wäre es dann vielleicht, wenn es die 3%-Hürde gäbe und Martin Sonneborn eben nicht so viele Stimmen bekommt. Jetzt sind, glaube ich, nur 0,2% notwendig, um als Abgeordneter ins Europaparlament einzuziehen. Das ist eigentlich schon relativ wenig. Ich weiß nicht, wie viele Stimmen sind es insgesamt? Weißt du das?
Also die Partei
sind schon 100.000 oder so.
160.000 Stimmen oder so bekommen.
Bei der letzten Wahl?
Ja.
Ja, mein, das muss sie ja erst mal kriegen. Aber das ist dann bundesweit natürlich.
Genau. jetzt, also ab der nächsten Wahl, also ab dieser Wahl noch nicht, die kommende am Sonntag, aber dann gibt es ja auch wieder eine Sperrklausel.
Soll es geben, ja, ist ja schon beschlossen worden. Das kann auch sein, dass es wieder kassiert wird vom Bundesverfassungsgericht oder auch vom EuGH, das weiß man nicht. Wir werden nach der nächsten Musik werden wir noch ein bisschen über Umweltschutz reden und dann sehen wir weiter.
Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. And we live in a beautiful world. Yeah, we do. Places we've grown, all of us are done for.
Ja, damit werden wir wieder zurück in unserer Mikro-Europa-Diskussionsrunde. Heute zum 10-jährigen Jubiläum unseres medienwissenschaftlichen Hörfunkprojekts. Bei mir im Studio sind die Redakteurinnen und Redakteure Ina Mecke, Alina Simon, Alexander Danner, Nico Oehler und Mareike Wiener. Bevor wir jetzt zum Umweltschutz kommen, ganz kurz noch zu der berühmten Zersplitterung des beim Wahlrecht, ja, mit der Klausel. Das wird ja immer wieder angebracht, wenn man sagt, ja, wir brauchen eigentlich diese Klausel gar nicht, weil das ist undemokratisch. Ina, wie stehst du zu diesem Einwurf?
Ja, also die Zersplitterung, dieses Argument gibt es ja, weil in der Weimarer Republik so viele Kleinstparteien ins Parlament gezogen sind und dass diese Uneinigkeit auch ein Stück weit zum Aufkommen des Nationalsozialismus beigetragen hat. Das ist, in Deutschland hat man davor Angst und deswegen hat man in Deutschland diese 5%-Hürde eingeführt. In der EU sind aber ganz andere Voraussetzungen, deswegen wurde diese Sperrklausel auch gekippt. Dass die wieder eingeführt werden soll oder auch wahrscheinlich eingeführt wird, ist eigentlich nur ein Interesse der großen Parteien, weil die dadurch wieder Sitze bekommen. Denn momentan sind für Deutschland gerade mal 7 Kleinstparteien im Parlament und 5 davon sind in den großen Fraktionen mitorganisiert und leisten ganz normale parlamentarische Arbeit. Es kann also hier überhaupt nicht von einer Zersplitterung die Rede sein. Diese 7 Sitze würden halt der SPD, der CDU und auch der AfD zufallen. Und deswegen sind natürlich die SPD und die CDU vor allem daran interessiert, dass diese 3%-Hürde eingeführt wird wieder.
Wir wollen jetzt noch ganz am Ende über den Umweltschutz reden. Die EU ist ja keine Freihandelszone, wie viele meinen, sondern eher eine rechte Gemeinschaft, die natürlich auch Umweltfragen betrifft. Bekanntlich will die EU bis 2030 die CO2-Emissionen um mindestens 20% gegenüber 1990 reduzieren, aber Die berühmte Lobby ist dann natürlich auch noch da und die wollen das verhindern bzw. wollen halt ihren Profit machen. Mareike, du hast dich mit den Umweltfragen auseinandergesetzt, die EU und der Umweltschutz. Wie kann das funktionieren?
Ja, also als erstes muss man mal klären, wer sind denn überhaupt die Hauptursache? Also das ist ganz klar unsere Lebensweise in den Industrieländern. Es ist unser Lebensstil, da wir sehr viel Energie verbrauchen und so viel auch mit CO2 ausstoßen. Ganz groß ist natürlich auch die industrielle Landwirtschaft dabei. Die ist sehr energieintensiv und somit müssen immer große Äcker und Wälder, Moore und etc. weichen.
Stichwort Glyphosat.
Genau, das ist ein ganz großes Thema.
Glyphosat heißt, glaube ich, ja. Ja.
Genau. Ja, die Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas scheint wohl auch eines der größten Probleme zu sein. Darüber wird ja immer diskutiert. Und die EU ist dafür da, dass sie eben da politisch mit Gesetzen und Vereinbarungen rangeht. Also gerade in der Klima- und Energiepolitik hat das Europäische Parlament die Rolle des Mahners übernommen.
Wie werden das jetzt zum Beispiel, es wird ja alles besteuert, ja? Also Tabak, Benzin, Sektsteuer gibt's ja, aber es gibt keine Kerosinsteuer für Flugzeuge. Wäre das denn nicht ein Aspekt, den man jetzt endlich mal anpacken sollte, dass man das Kerosin für Flugzeuge, also für Flugreisen besteuert, dass es endlich auch mal gerechter zugeht?
So einfach ist es leider nicht, weil würde Kerosin fortan mit der EU-Mindestsätze besteuert werden, dann würden auch die Flugtickets um mindestens 10% erhöht werden. Und ich glaube, darüber freuen wir uns nicht so sehr.
Aber wir müssen ja irgendwas tun. Es muss ja irgendwie wehtun. Weil sonst, das wird ja, die Politik, die verschweigt uns doch das die ganze Zeit, dass es wehtun wird, wenn wir die Klimaziele erreichen. Also wir können ja nicht weitermachen wie bislang. Und die Flugtickets, die werden ja nicht teurer im Moment, sondern die werden eigentlich immer billiger im Vergleich zu Bahnfahren zum Beispiel. Ja. Wenn ich nach Berlin fahre, ganz normal mit dem Ticket ohne Sparpreis, hin und zurück zahle ich, was weiß ich, 300 Euro. Ja. Und wenn ich mit dem Flieger nach Verona fliege zu der Oper in dem großen Theater, zahle ich 19,90, wenn ich Glück habe. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ja. Und ich denke schon, dass man das EU-weit irgendwie auf die Reihe kriegen sollte.
Ja, also dazu noch zu sagen, wenn die besteuert werden, dann geht die Nachfrage zurück und dadurch werden wahrscheinlich dann auch Plätze bzw. Arbeitsplätze gestrichen werden und das ist eben das große Problem dabei. Ich weiß nicht, wie viel tausend Menschen dann ihren Arbeitsplatz verlieren, weil wir die Nachfrage zurückschrauben.
Na, ich glaube mal, dieses Problem sollte auch zu einem gewissen Teil der freie Markt lösen. Also
sagst du?
Ja, also wie du es gerade gesagt hast, ich sehe es auch nicht ein, ich kenne das Beispiel halt von mir, wenn ich 14 verdammte Euro zahlen muss, um von Tübingen nach Stuttgart zu fahren. Warum sollte ich dann auf den Mehrpersonenverkehr oder auf die Öffentlichen ausweichen, wenn ich einfach das Auto nehmen könnte? Und das gleiche Beispiel ist auch mit dem Flugzeug. Also wenn es so viel billiger ist, dann muss ich die Bahn oder der Flixbus irgendwas anderes, einfach Konkurrenzangebote beschaffen.
Alex?
Das ist einfach ein ganz...
Kurzes Statement, bitte.
Kurzes Statement ist ein ganz schwieriges Thema, da es viele Interessen gibt, die da koalieren miteinander. Deswegen... Die Politik muss uns wahrscheinlich dazu zwingen, dass wir aus unserem Trott herauskommen und diesen Weg dann einschlagen, obwohl es dann für uns wehtun wird.
Ist denn die CO2-Steuer das, was jetzt diskutiert wurde, wäre das ein probates Mittel, Helena oder Alex? Weil die Leute, die zahlen dann halt mehr Steuer, das befürchte ich, ja. Dann genau. Kostet halt der Sprit nochmal 7 Cent extra, aber ob die dann weniger mit dem Auto fahren, das ist halt auch die Frage. Ja.
Das ist die Frage.
Weil es nicht richtig wehtut. Richtig wehtun würde es, wenn der Sprit um 50 Cent teurer gemacht werde, ja. Also werden würde, was natürlich politisch überhaupt nicht möglich wäre.
Ich glaube, wehtun wird es, wenn wir die Folgen des Ganzen sehen. Also ich meine, schauen wir uns unsere Umwelt an und die ganzen Folgen von den Dingen, die wir verursachen, also CO2-Emissionen, Treibhauseffekt. Und da muss ich dir vollkommen recht geben, es sollte gewisse Dinge passieren, die uns wehtun. Auch wenn wir mehr Geld zahlen, aber das Bewusstsein für die Umwelt sollte bei jedem Einzelnen geweckt werden. Denn wir sind dafür zuständig.
Ein schönes Schlusswort. Wir können das leider heute nicht mehr lösen, das Problem. Wir sind nämlich schon wieder am Ende unserer Jubiläumssendung heute über Mikroeuropa, über Europa angelangt. Zu mir zu Gast beim Studio war heute die ganze Mikroeuropa-Redaktion. Ina Mecke, Alena Simon, Alexander Danner, Nico Oehler, Mareike Wiener. Vielen Dank für euren Besuch. An den Reglern saß Julian Thomas. Wenn ihr mehr über Mikroeuropa hier auf der Wüstenwelle erfahren wollt, dann schaut auf unserer Homepage vorbei unter www.mikro-europa.de. Natürlich gibt es auch Infos auf Facebook und Instagram. Und alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Universitätsbibliothek unter vergil.uni-tübingen.de/mikroeuropa. Vom Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Hägele. Auf bald.